Guten Morgen. Ich freue mich, dass wir heute früh wieder so vielfältig und bunt als Gottes Gemeinde zusammenkommen. Menschen aus unterschiedlichen Nationen sind hier, mit unterschiedlichen Biografien, aus unterschiedlichen Lebensphasen, mit unterschiedlichen Berufen, und ein breites Altersspektrum ist zu sehen. Wir haben Menschen unter uns, die ihre aktive berufliche Phase bereits beendet haben. Andere, die mittendrin stehen, wiederum andere, die versuchen, sich durch ein Studium oder eine Berufsausbildung gerade zu finden. Und dann unsere Teens aus dem biblischen Unterricht, die noch vor all diesen Herausforderungen stehen. Euch allen ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass du da bist. Vielleicht ist es Ihnen, vielleicht ist es dir schon einmal so gegangen. Ein langer Tag geht zu Ende. Man freut sich auf ein bisschen Ruhe, ein bisschen Chillen und man hat Hunger bis unter die Arme. Und dann das. Das Essen, das vor einem steht, ist so gar nicht das, was man sich vorgestellt hat. Was kann man tun? Sicherlich gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Vortäuschen, der Appetit sei doch nicht so groß. Rumstochern, ein langes Gesicht ziehen und hoffen, dass es keiner merkt und sich später mit Chips satt essen. Höflich alles aufessen. Oder seinem Ärger deutlich Luft machen, auch auf die Gefahr hin, dass der andere, der sich vielleicht unendlich viel Mühe gemacht hat, ziemlich verletzt ist. Oder letztendlich nie wieder dorthin gehen. Die Tatsache, was mir schmeckt, schmeckt noch lange nicht dem anderen, kann zu einem echten Problem werden. Ich habe dies selber erlebt. Es ist schon eine ganze Zeit her, aber am Anfang unserer Ehe gab es bei uns zu Hause einiges, was ich so nicht kannte. Nun kann man nicht sagen, dass mein Mann, Reinhard, er kocht bei uns, ein schlechter Koch ist. Aber es gab da doch einiges, was es regional bedingt in Ostwestfalen bei mir einfach nicht gegeben hat. Anfänglich habe ich wirklich höflich im Essen herumgestochert, gelächelt und es mit "Es schmeckt ziemlich interessant" kommentiert. Die Option, nie wieder hinzugehen oder mich irgendwo anders satt zu essen, gab es für mich nicht. Denn ich liebe ja meinen Mann und wollte nun auch nicht unsere Ehe aufs Spiel setzen. Es hat dann aber doch eine ganze Weile gedauert, bis ich mir ein Herz gefasst habe und Reinhard mitgeteilt habe, dass ich doch teilweise etwas andere Favoriten hätte, was unsere Nahrungsaufnahme betrifft. Was meint ihr, ist passiert? Erstens, wir sind immer noch verheiratet. Zweitens, ich esse immer noch zu Hause und wir essen gemeinsam. Aber drittens, und das ist das Entscheidende, Reinhard war mir unendlich dankbar, dass ich mit ihm darüber gesprochen hatte und er nun endlich wusste, woran er ist. Wirkliche Liebe beinhaltet, die Wünsche und Bedürfnisse des anderen zu erfassen. Sich in den anderen hineinversetzen zu können, das ist gegenseitige Liebe. Was mir schmeckt, schmeckt eben noch lange nicht dem anderen. Und dann haben wir nach diesem Gespräch noch etwas verstanden. Trotz einiger Geschmacksunterschiede haben wir viele Gemeinsamkeiten. Und ich lasse mich hin und wieder auch auf ein Geschmacksexperiment ein. Und unsere Mahlzeiten sind dadurch vielseitig und abwechslungsreich geworden. Auch in einer christlichen Gemeinde gibt es viele unterschiedliche Geschmäcker. Diese können ihren Ursprung in der eigenen Lebensgeschichte oder in der Lebensphase, in der man sich gerade befindet, haben. So kann es Unterschiede in dem Verständnis von musikalischen Stilrichtungen innerhalb des Gottesdienstes geben. Oder man teilt vielleicht nicht wirklich mit dem Pastor den farblichen Geschmack seines Hemdes oder seiner Krawatte. Rolf, wir lieben dich trotzdem. Und an dieser Stelle noch einmal einen ganz herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag nachträglich. Du hattest gestern Geburtstag. Gottes Segen. Beispiele dieser Art lassen sich wahrscheinlich noch vielfältig finden. Wie geht man nun aber damit um? Was kann mir ein respektvoller, liebensvoller Umgang mit der Andersartigkeit meiner Glaubensschwester, meines Glaubensbruders für mein eigenes und unser aller geistliches Wachstum bringen? Dieser Frage wird Rolf Zürus heute in seiner Predigt nachgehen. Sie setzt die Predigtreihe Glaube bewegt fort. Zu Beginn wollen wir nun gemeinsam singen. Liebe Teens, und schon geht es los. Das erste Lied entspricht gar nicht zu eurer Zeit. Es ist fast 430 Jahre alt. Aber vielleicht könnt ihr dem Dank des Dichters in dieser frühen Morgenstunde trotzdem etwas abgewinnen. Wir singen aus dem Lied Aus meines Herzens Grunde die angezeigten Strophen. Gregor, gib alles, wir folgen dir. Wir wollen beten und ich möchte Sie bitten, dazu aufzustehen. Himmlischer Vater, danke für diesen Morgen. Danke für diesen Sonntag und danke, dass wir heute hier und jetzt zusammenkommen dürfen, um Gottesdienst zu feiern. Du beschämst uns immer wieder. Wir dürfen dir, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, persönlich begegnen. Wir dürfen dir alles sagen, was uns bewegt und Kummer macht. Du lässt dich aufrichtig finden, wenn wir dich suchen. Großer Gott, heute Morgen möchte ich mehr davon verstehen, was es heißt, meinen Nächsten zu respektieren und geistlich zu wachsen. Ich möchte verstehen, was es heißt, die Bedürfnisse und Wünsche anderer wahrzunehmen und ernst zu nehmen, mich in den anderen hineinzuversetzen und seinen Kummer und seine Sorgen auf meine Seele zu nehmen. Himmlischer Vater, du kennst auch die Belange unserer Gemeinde. Es gibt unterschiedliche Ansichten und Meinungen. Lass uns in Achtung und Respekt miteinander umgehen, Andersartigkeiten akzeptieren, Veränderungen wagen und diese mutig im Vertrauen auf dich angehen. Herr, wir wissen aber auch, dass es vielen Menschen nicht gut geht, hier in dieser Stadt, in unserem Land, in unserer Gemeinde und auf vielen Ländern dieser Erde. Schenke, dass wir unsere Herzen nicht verhärten im Angesicht von Not, sondern zeige uns, wo wir und unsere Möglichkeiten gebraucht werden. Wir bitten dich auch für unsere Missionspaten. Wir wissen um die Herausforderungen und Schwierigkeiten in den jeweiligen Ländern. Gib ihnen Mut und Kraft. Bewahre sie vor Schaden. Segne ihre Arbeit. All das, was uns jetzt noch bewegt, wollen wir in die Worte fassen, die du uns gegeben hast. Vater unser im Himmel,
dein Licht werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir nehmen wieder Platz. Auch in dieser Woche und in der kommenden Zeit finden wieder vielfältige Veranstaltungen in unserer Gemeinde statt. Vieles steht auf dem Gottesdienstflyer. Entnehmt bitte diese Informationen, diesem Blatt. Auf einige Sachen möchte ich aber gesondert hinweisen. Heute in diesem Gottesdienst feiern wir das Abendmahl. Ihr seht hier schon die Tische vorbereitet und wir werden auch eine Gemeindeaufnahme haben. Und vielleicht ist es euch aufgefallen, in den letzten Wochen hing dieses Plakat an vielen Glastüren in unserer Gemeinde. Heute ist der Aktionstag des Schulkigos zugunsten des Projektes, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig auch aus, Kajako. Es ist ein Projekt des Bundes der FEG und das Projekt will Bildungschancen von benachteiligten Kindern in Manila verbessern. Und unsere Kinder aus dem Kigo haben sich wieder vieles überlegt. Es wird Waffeln geben, einen Muffinstand, Trödelmarkt, ein Glücksrad und ein Bildungscheck, wo man erfragen kann, was dieses Projekt bedeutet. Und aus diesem Grunde gibt es heute dann hier oben auch keinen Kaffeedienst. Ein Hinweis dann noch für alle Gemeindemitglieder. Am Dienstag, den 18. März, ist noch ein bisschen hin, aber merkt euch das bitte vor, ist die nächste Gemeindeversammlung. Und dann möchte ich Andy Potter nach vorne bitten. Er hat noch eine Ansage zu machen.
Bitte merkt in euren Kalender, 29. März hier, 19.30 Uhr, das ist ein Samstag, gibt es einen Anbetungsabend mit meiner anderen Band, mit Rudi und Jascha und Klaus und so weiter. Ich nenne nicht alle. Keine Angst, Lieder von vor 430 Jahren passen in meine Zeit auch nicht. Und manchmal hat man den Wunsch, ein bisschen länger Lobpreis zu machen. Also wir werden vielleicht 1,5 bis 2 Stunden einen schönen Anbetungsabend machen.
Ja, vor der Predigt singen wir noch einmal und dabei sammeln wir die Kollekte ein, die für unsere Gemeinde bestimmt ist.
Thank you. Ja, guten Morgen. Ich stehe zu meiner Krawatte. Auf euren Stühlen habt ihr beim Hereinkommen Postkarten gefunden. Auf diesen Postkarten steht: geistlich wachsen und Glaube bewegt. Und genau das gleiche Motiv findet man, wenn man auf den Hof vorne kommt an der Hauswand. Frage: Wer weiß nicht, was es damit auf sich hat? Ich bitte mal um Handzeichen. Ganz wenige. Also, in aller Kürze, Glaube bewegt ist unser Jahresthema. Geistlich wachsen, das ist der Schwerpunkt für das erste Quartal, unter dem wir dieses Thema uns anschauen. Und Glaube bewegt, damit wollen wir unsere Gemeindevision, ein Licht in Dortmund, wollen das neu in den Blick nehmen. Denn bei Glaube bewegt geht es um die Grundlagen dafür, dass irgendetwas bei uns persönlich und als Gemeinde leuchtet. Um die Grundlagen, die wir in Jesus haben. Ja, Jesus, er ist das Licht der Welt und er lässt uns leuchten. Also, diese Karten könnt ihr nutzen zu vielen Zwecken, aber auch dafür, dass ihr hinten euch Notizen macht zu der Predigt oder nachdenkt, wenn ihr im Hauskreis nachdenkt, über die Fragen, die es auch zu der heutigen Predigt, zu dem Text gibt, auf den Gottesdienstflyern, könnt ihr hier dann Notizen machen und das sammeln. Und es wird immer wieder neu solche Postkarten geben, auch in unterschiedlichen Farben dann für die verschiedenen Quartale. Und zum Schluss habt ihr, wenn ihr dann so unterwegs seid, eine umfangreiche Sammlung zum Thema Glaube bewegt. Ich möchte jetzt nochmal zurückgehen zum letzten Sonntag. Da bin ich der Frage nachgegangen, was braucht es zum geistlichen Wachstum? Und da habe ich ein Bild für verwendet. Unsere Nahrung besteht aus 4 Grundbestandteilen: Kohlenhydraten, Proteinen, Eiweißen, Fett und Vitamine und Mineralstoffe. Und Experten sagen, dass im Blick auf diese 4 Grundbestandteile eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung der Grundstein ist für gesundes Wachstum und für eine gesunde Entwicklung von Kindern. Denn jedes dieser 4 Bestandteile leistet einen unverzichtbaren Beitrag dafür, dass Kinder wachsen. Fehlt nur eins dieser Bestandteile, dann kommt es zu Mangelerscheinungen und Krankheiten oder Wachstumsstörungen. Und dann habe ich anhand von Apostelgeschichte 2, Vers 42 4 Grundelemente geistlichen Lebens gezeigt, die ähnlich wie bei diesen Grundbestandteilen der Nahrung wichtig sind für geistliches Wachstum. Das war Lehre der Apostel, biblische Lehre, Gemeinschaft, gegenseitige Liebe und als drittes die Abendmahlsfeier und als viertes das gemeinsame Gebet. Und genau wie bei der Ernährung ist es auch für unser Leben mit Jesus wichtig, dass wir diese 4 Grundelemente, sozusagen unsere geistliche Nahrung, ausgewogen und abwechslungsreich zu uns nehmen. In meiner Predigt am letzten Sonntag ging es dann um den ersten Grundbestandteil oder das erste Grundelement, Lehre der Apostel, biblische Lehre. Heute möchte ich mit uns nachdenken über das zweite Grundelement, das in der Apostelgeschichte genannt wird, nämlich Gemeinschaft oder auch gegenseitige Liebe, wie es die Gute Nachricht übersetzt. Was ist das eigentlich? Teilnehmer einer Schulung für Kinder- und Jugendmitarbeiter berichteten hinterher, so habe ich das im Internet gefunden: wir haben viel gelernt, viel gelacht und eine super gute Gemeinschaft gehabt. Was meinen Sie damit? Meinten Sie, wir haben eine gute Zeit miteinander gehabt? Die Atmosphäre in der Gruppe war toll. Es hat Spaß gemacht, mit dabei zu sein. Jeder hat sich wohlgefühlt, zumindest die meisten. Ist es das, was in der Apostelgeschichte gemeint ist mit Gemeinschaft? Wenn man dann weiterliest, nach diesem Vers 42 in der Apostelgeschichte, dann kommt unmittelbar danach Vers 44 bis 46 ein Abschnitt, der das richtig klar und deutlich macht, was Gemeinschaft bedeutet in diesem Zusammenhang. Und ich lese uns das vor. Wir finden diesen Text auch auf den Gottesdienstflyern. Dort heißt es, alle, die zum Glauben gekommen waren, bildeten eine enge Gemeinschaft und taten ihren ganzen Besitz zusammen. Von Fall zu Fall verkauften sie Grundstücke und Wertgegenstände und verteilten den Erlös unter die Bedürftigen in der Gemeinde. Tag für Tag versammelten sie sich einmütig im Tempel und in ihren Häusern. Und sie hielten das Mahl des Herrn und aßen gemeinsam mit jubelnder Freude und reinem Herzen. Sie priesen Gott und wurden vom ganzen Volk geachtet. Der Herr aber führte ihnen jeden Tag weitere Menschen zu, die gerettet werden sollten. Gemeinschaft. Vier Dinge sind es, die mir hier auffallen. Das erste ist Beisammensein. Sie bildeten eine enge Gemeinschaft. Wörtlich heißt das, sie waren an demselben Ort. Und an diesem Ort blieben sie. Sie waren zusammen. Das ist wesentlich für Gemeinschaft in einer Gemeinde, so wie sie hier in der Apostelgeschichte beschrieben wird. Menschen treffen sich miteinander an einem Ort, so wie wir heute in diesem Gottesdienstraum miteinander zusammen sind und wie wir hinterher im Foyer stehen werden. Menschen sehen einander, hören einander, begegnen einander und sie bleiben beieinander. Jetzt lohnt es sich nochmal zu schauen in diese Situation, die in der Apostelgeschichte beschrieben wird. Was waren das denn für Menschen, die da in einer Gemeinde zusammen waren, die getauft worden waren und dann dazugehörten? Das war zum einen der ursprüngliche Jüngerkreis. Männer und Frauen, die großenteils mit Jesus zusammen aus Galiläa nach Jerusalem gekommen waren. Dann waren es Bewohner Jerusalems, die getauft worden waren, da waren es Pilger, die zum Pfingstfest nach Jerusalem gekommen waren, unter Petrus Predigt gehört hatten, zum Glauben gekommen und getauft worden waren. Mit Sicherheit war das ein sehr bunter Mix von Menschen. Reiche, arme, gebildete, schlichte, einfache Menschen. Menschen, so heißt es in der Apostelgeschichte 2, Vers 5, aus unterschiedlichsten Kulturen, mit unterschiedlichsten Sprachen. Und was ich erstaunlich finde, diese Truppe hielt es miteinander aus. Sie blieben zusammen. Sie blieben an demselben Ort zusammen, Tag für Tag. Das ist das Erste, was deutlich wird hier über Gemeinschaft. Das Zweite ist, und das wird in dem Vers 44b deutlich, sie taten ihren ganzen Besitz zusammen. Sie teilten ihre Ressourcen miteinander. Ja, wörtlich heißt das, sie hatten alles gemeinsam, gemeinschaftlich. Wie müssen wir das verstehen? Manche bezeichnen das hier als den christlichen Ursprung des Kommunismus. Kein Privatbesitz mehr, alles gehört allen, freies Grundeinkommen für alle. Aber das passt hier überhaupt nicht. Kommunismus meint ein politisches und wirtschaftliches System. So etwas hat einen völlig anderen Charakter als das, was hier von den ersten Christen in Jerusalem beschrieben wird. Was war es dann? Traten die ersten Christen mit ihrer Bekehrung quasi in eine eng gestrickte Kommunität, wie eine Klostergemeinschaft ein. Jeder, der zum Glauben kam, musste als erster sein Portemonnaie abgeben und seine Scheckkarte und dann musste man Tag für Tag eng zusammenleben. Wenn man sich das genau anschaut, denke ich, nein. Es scheint mehr so gewesen zu sein, dass der Verkauf von Grundstücken, Häusern freiwillig geschah, nicht nach einer Struktur, nach einer strengen Regel. Von Fall zu Fall, heißt es in Vers 45, verkauften sie Grundstücke und Wertgegenstände und verteilten den Erlös. Und wenn man dann Apostelgeschichte 4, Vers 32 folgende liest, da sind dann nochmal so konkrete Beispiele auch beschrieben. Es war nicht eine strenge Regel, sondern die persönliche Haltung der Einzelnen zu ihrem Besitz, die sich grundlegend verändert hatte. Jeder war bereit, abzugeben und zu teilen, wo es nötig war. Und Not gab es in der ersten Gemeinde reichlich. Ich habe kurz erzählt, wer dazugehörte, nicht? Der ursprüngliche Jüngerkern, die kamen aus Galiläa, die hatten ja alles aufgegeben und hinter sich zurückgelassen. Ihr Gewerbe, ihre Häuser, das war alles in Galiläa. Jetzt waren sie in Jerusalem mit nichts. Und die Pilger, die sich zum Pfingstfest in Jerusalem aufhielten und getauft worden waren, die hatten auch keine Wohnung, keine Existenzgrundlage in Jerusalem. Und unter den Jerusalemern, die getauft worden waren, waren mit Sicherheit auch viele Arme, denn Jerusalem war eine arme Stadt. Es gab nur eine zahlenmäßig sehr kleine Oberschicht, die Priesterfamilien dort, eine schlechte Infrastruktur, Landwirtschaft funktionierte nicht, weil Jerusalem im judäischen Bergland liegt und die Lage für Handel war auch mehr als schlecht, nur der Tempel gab der Stadt eine Bedeutung. Also es gab Armut mehr als genug in der ersten Gemeinde. Und wenn Not in Sicht war, dann verkaufte einer von denen, die etwas hatten, ihren Besitz. Ob das nun Grundstück, Haus oder Silber oder was auch immer war. Und sie brachten das Geld zu den Aposteln und die verteilten es an die, die es nötig hatten. Die Nähe untereinander in dieser Gemeinde war so groß, die Verbundenheit war so groß, dass sie ihre Ressourcen, das, was ihnen zur Verfügung stand, freigebig und freiwillig miteinander teilten. Und hier wird deutlich, was Gemeinschaft vom griechischen Grundtext her auch bedeutet. Da ist ja dieses Wort Koinonia, was man vielleicht schon mal gehört hat. Und das meint Anteil geben, Anteil nehmen. Ja, etwas geben und nehmen. Anteil an den Bedürfnissen der anderen nehmen, das wahrnehmen, und Anteil an dem geben, was ich selber zur Verfügung habe. Und das alles ist zu Recht in der guten Nachricht als gegenseitige Liebe übersetzt. Jetzt kommt aber noch ein viertes dazu. Bis hierhin könnte man nämlich denken, ja, die hatten eine tolle Gemeinschaft miteinander, das ist ein geniales Modell, das ist nachahmenswert. Aber jetzt wird noch eine andere Dimension ihrer Gemeinschaft deutlich. Tag für Tag, heißt es, versammelten sie sich einmütig im Tempel, in ihren Häusern hielten sie das Mahl des Herrn und aßen gemeinsam mit jubelnder Freude und reinem Herzen. Sie hatten nicht nur Gemeinschaft untereinander auf einer horizontalen Ebene, sondern sie suchten und sie pflegten auch die Gemeinschaft mit Gott, mit Jesus, dem Auferstandenen, die vertikale Ebene, wenn man das mal so sich in einem Bild, in einer Skizze versucht zu veranschaulichen. Täglich, nicht nur einmal pro Woche, versammelten sie sich im Tempel und nahmen dort gemeinsam an den Gottesdiensten, an den jüdischen Gottesdiensten und Gebeten teil. Gleichzeitig trafen sie sich auch in ihren Häusern, wo sie wohnten, und sie feierten das Abendmahl miteinander. Und da erlebten sie Jesus ganz intensiv, seine Vergebung, seine Liebe, die ihn bewiesen hatte, die er ihnen bewiesen hatte, als er für sie starb. Jetzt wird eines klar: Die Gemeinschaft, die wir bei diesen ersten Christen sehen, kriegt man nicht mit Regeln gestaltet und geordnet, mit Werten, die man gemeinsam festlegt. Hier bekommen wir einen Blick auf die tieferen Wurzeln, die diese Gemeinschaft der ersten Christen hatte. Aus ihrer Anbetung, aus dem gemeinsamen Gottesdienst, so aus der Feier des Abendmahls, wuchs auch die tiefe Verbundenheit, die sie miteinander hatten. Jeder wusste, so wie ich zu Jesus gehöre, gehört auch der andere, der mit mir hier ist, zu Jesus. Deswegen gehören wir zusammen. Und so wie Gott mich liebt, liebt er auch die anderen in der Gemeinde. Und deswegen machte sie tief betroffen, wenn sie sahen, da leidet einer Mangel. Da konnten sie nicht die Augen zudrücken und sagen, ja, was geht's mich an? Und so bestimmte ihre Verbindung zu Gott auch die Qualität ihrer Gemeinschaft. Und sie wussten, ich gehöre zu Gott, Gott ist mein Herr, Jesus ist mein Herr und er ist der Herr über meinen Besitz und ich bin ein Verwalter. Und wenn Gott, der auch den anderen liebt, seine Not sieht, dann ist es selbstverständlich, dass ich als Verwalter das, was ich habe, dem anderen gebe, um ihm zu helfen. Das ist das eine, was diese vertikale Dimension der Gemeinschaft ausgemacht hat und ausmacht. Gleichzeitig aber war ihre Gemeinschaft untereinander auch der Ort, wo sie direkt und intensiv Gott erlebten. Das ist ja interessant. Es heißt in dem Bibeltext, sie waren erfüllt von jubelnder Freude und hatten ein reines Herz. Ist die Rede von aufrichtiger Herzlichkeit in einer anderen Übersetzung. Das war eine direkte Auswirkung davon, dass sie Gott in ihrer Gemeinschaft erlebten, den Heiligen Geist erlebten. Paulus hat das an einer anderen Stelle im Epheserbrief gesagt. Gemeinde ist wie ein Tempel, aus lebendigen Steinen gebaut, in dem Gott durch seinen Heiligen Geist wohnt. Epheser 5, Vers 22. Und an anderer Stelle sagt er, der Heilige Geist zeigt sich in jedem Einzelnen zum Nutzen aller anderen. 1. Korinther 12, Vers 7. Und so begegneten sie in der Gemeinde Gott. Ich habe das selber für mich so verblüffend erlebt, als ich im Studium war, keine Gemeinde hatte. Ich war aus meiner Heimatgemeinde rausgerissen, war erst vor 2 Jahren, noch nicht mal vor 2 Jahren zum Glauben gekommen und bin dann im Rahmen meines Studiums in eine kleine Gemeinde im hessischen Hinterland gegangen. Und ich dachte am Anfang, oh wei, was ist das? Ich kannte die Gemeinde hier in Dortmund, lebendige Gottesdienste, Lobpreis. Und dann war ich in einer Gemeinde, 50 Leute, Durchschnittsalter weit über 50. Und das kam mir wie eine Vereinsversammlung vorerst. Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Die machen doch was falsch bestimmt. Und Gott sagte zu mir, wenn ich darüber betete, bleib da, geh dahin. Und dann habe ich das erlebt, wie Gott zu mir gesprochen hat, wenn ich dahin ging. Manchmal durch die Geschwister dort, aber manchmal auch einfach so. Und ich erinnere mich, ich saß auf einem Stuhl. Und ich hörte der Predigt zu und die sagte mir nichts. Und dann auf einmal merkte ich, wie Gott zu mir anfing zu reden in diesem Gottesdienst. Und mir flossen die Tränen. Das habe ich in Dortmund sehr selten erlebt. Gott wohnt in der Gemeinschaft der Gläubigen, der Christen. Er ist anwesend, er ist präsent durch seinen Geist. Und wir verpassen das, diese Begegnung mit Gott, wenn wir nicht in der Gemeinschaft sind. Und diese Qualität, dass Gott da wohnt, ist nicht gebunden, erstaunlicherweise nicht gebunden an die Qualität unserer Gemeinde, wie man auch immer die messen möchte. Ein letzter Punkt, der Gemeinschaft hier ausmacht, ist das Miteinanderessen. Hier heißt es, die Gemeinschaft, also die Gemeinschaft der ersten Christen war gekennzeichnet auch durch das gemeinsame Essen. Damals gehörten das Abendmahl und eine wirkliche Mahlzeit zusammen. Und da wird deutlich, dass gemeinsames Essen geistliche Bedeutung hat. Es ist mehr als nur einfach an einem Tisch zu sitzen und zu essen. In der gemeinsamen Mahlzeit wächst Vertrauen, Zusammengehörigkeit und da entsteht Freundschaft. Das ist meine Erfahrung. Da, wo eine geistlich lebendige Gruppe, Gemeinschaft, Gemeinde ist, da isst man auch zusammen. Und Jesus hat es nicht anders gemacht. Er hat mit Zöllnern und Sündern und seinen Jüngern und vielen anderen sich an den Tisch gesetzt und gegessen. Es heißt, sie aßen gemeinsam mit jubelnder Freude und reinem Herzen, weil sie auch in der Mahlzeit, in dieser Tischgemeinschaft Gott erlebten. Soweit. Grundnahrungsmittel, geistliches Grundnahrungsmittel, Gemeinschaft. Ich möchte jetzt nochmal so drüber nachdenken, ähnlich wie beim letzten Mal. Wofür brauchen wir denn diesen Grundbestandteil, dieses Grundelement geistlichen Lebens? Und was könnten Symptome von Mangel sein? Zunächst einmal möchte ich so sagen, das tiefste Grundbedürfnis, was wir als Menschen haben können, die tiefste Sehnsucht, die wir haben, ist: Ich möchte irgendwo dazugehören. Ich möchte, dass mir jemand sagt, super, super, dass du dabei bist. Das tut gut. Ich möchte wissen, ich bin okay, so wie ich bin, ohne mich zu verbiegen. Ich möchte, dass andere mich ermutigen und sagen, du kannst das, du schaffst das. Ich möchte, dass andere mich fragen, wie geht es dir? Kann ich dir helfen? Das ist unser Grundbedürfnis. Die tiefe Sehnsucht, die in jedem von uns drin steckt. Und wir sehen das schon bei unseren Kindern zu Hause, wie verletzend das ist, wenn zu viel Kritik kommt. Wenn zu viel kommt, mach mal dies, mach mal das. Und wie das Empfinden, das steht, ich bin nicht okay. Ich bin so nicht gewollt. Hier, wo dieses tiefe Grundbedürfnis ist, liegen auch die Wurzeln unserer größten Verletzungen und Schmerzen. Ich werde verlassen, ich werde im Stich gelassen. Ich bin einsam, keiner interessiert sich für mich, keiner kümmert sich um mich. Ich werde abgelehnt. Wenn wir solche Erfahrungen machen, das tragen wir oft lange, lange mit uns herum. Das beschädigt uns in unserem Leben, in unserem Fühlen. Menschen haben sich viele Wege ausgedacht, um diese Sehnsucht, diesen Hunger zu stillen. Was gibt es da nicht alles? Vereine, Clubs, Freundschaften, Beziehungen, Kontaktanzeigen. Aber erst eine Gemeinschaft, so wie sie in der Apostelgeschichte beschrieben ist, wo die Horizontale und die Vertikale zusammenkommen, wo das Menschliche miteinander und Gott und die Beziehung zu Gott in einer Gemeinschaft zusammenkommen, erst dann wird dieses tiefe Grundbedürfnis wirklich gestillt. Erst dann haben wir eine Gemeinschaft, die unsere Wunden heilt, die andere uns vielleicht zugefügt haben. Und erst solch eine Gemeinschaft führt zu dieser tiefen Erfahrung von Freude und herzlicher Offenheit, die in der Apostelgeschichte beschrieben ist. Solche Gemeinschaft können wir nicht machen, aber wir können sie verantwortlich gestalten. Sie entsteht dort, wo wir uns gemeinsam nach Jesus ausstrecken. Das ist nicht nur eine nette, fromme Gewohnheit, da wo Christen zusammenkommen, dass sie beten. Das gehört dazu, Gemeinschaft in diesem Sinne zu gestalten. Dazu gehört dann auch, dass wir unsere Bedürfnisse, die Bedürfnisse des anderen und auch unsere eigenen Bedürfnisse wahr und ernst nehmen. Und solche Gemeinschaft gestalten wir, wenn wir bereit sind, uns einzubringen und zu teilen, was wir haben an Zeit, Kraft, Geld und Liebe. Und wenn uns solche Gemeinschaft fehlt, dann erleben wir uns schnell als einsam, abgelehnt. Dann fehlt uns der Mut, die Dinge anzupacken. Dann verlieren wir schnell Hoffnung. All das können Mangelsymptome sein, wenn dieses geistliche Grundelement Gemeinschaft zu kurz kommt. Zum Schluss die Frage, wo ist das denn drin? Das fragt man sich ja immer, ne? Wenn man sagt, Vitamin K brauchst du, wo ist das drin? Ja, in Topinambur. Was ist das denn? Ne? Und dann bist du am Suchen. Also die Frage nochmal, wo können wir dieses geistliche Grundelement, das Grundelement geistlichen Lebens aufnehmen, das so wichtig ist? Und ich sage mal so, da, wo Christus im Zentrum steht, da erleben wir Gemeinschaft untereinander, wo Jesus im Zentrum steht. Und die Gefahr ist, dass wir menschliche Gemeinschaft mit von Gottes Geist geprägter Gemeinschaft verwechseln. Ja? Also das, was uns zusammenbringt, ist ja, dass wir etwas gemeinsam haben, wo wir Anteil nehmen. Was ist es denn, wo wir Anteil nehmen? Ist das vielleicht unsere gemeinsame Vorliebe für eine bestimmte Art von Liedern? Ist das vielleicht unsere gemeinsame Vorliebe für eine bestimmte Art von Humor oder von Nahrung? Oder ist das vielleicht unser gemeinsamer Lebensstil, der uns verbindet, unsere gemeinsame Lebenssituation? Das alles kann ja dabei sein und ist auch nicht schlecht. Aber das, was solche Gemeinschaft wie in der Apostelgeschichte ermöglicht, ist mehr. Das ist, dass wir gemeinsam Anteil nehmen und haben an dem auferstandenen Jesus durch den Heiligen Geist. Und wenn das im Mittelpunkt steht, dann finden wir solche Gemeinschaft. Orte dafür können in unserer Gemeinde der Gottesdienst sein, Hauskreise, Minigruppen, gemeinsames Essen. Solche Gemeinschaft fängt gleich schon nach dem Gottesdienst in den vielen Gesprächen, die geführt werden, an. Und wenn man sich dann gegenseitig einlädt zum Essen oder gemeinsam essen geht, geht es weiter. Solche Gemeinschaft gibt es in unserer Gemeinde, im Living Room, im Crossover. Solche Gemeinschaft entsteht da, wo zwei Menschen miteinander beten. Viele Ideen, viele Anregungen. Wir können das gleich weiterführen nach diesem Gottesdienst. Ein letzter Gedanke, der mich noch beschäftigt hat, wie ist das mit virtueller Gemeinschaft, aber da sage ich jetzt lieber nichts zu. Also Briefe schreiben, telefonieren, Mails schreiben, Facebook chatten und so weiter, ist alles wunderbar. Ist, glaube ich, aber noch nicht so die vollständige Form von Gemeinschaft, die in der Apostelgeschichte beschrieben wird. Aber ein Hilfsmittel, ein guter Weg dahin. Und manchmal vielleicht auch geht's nicht anders, wenn man sehr weit voneinander entfernt ist. Zum Schluss, bleibt beharrlich in dieser Gemeinschaft. Apostelgeschichte 2, Vers 42 hieß es, sie widmeten sich eifrig dem, nämlich der Gemeinschaft. Sie blieben dabei, hielten beharrlich daran fest. Es geht um deine Gemeinschaft, um deine Entscheidung, wenn es um Gemeinschaft geht. Gemeinschaft ist kein Selbstläufer. Komm dahin, wo die anderen sind. Bleibe dort. Stellt Christus gemeinsam in die Mitte. Teilt, was ihr habt. Esst miteinander. Und wenn es Schwierigkeiten und Hindernisse gibt, unterschiedliche Geschmäcker, haben wir zu Anfang gehört, dann lasst uns einander ertragen und vergeben, wo es nötig ist. Und dann werden wir satt werden und satt bleiben an dieser Gemeinschaft. Amen.
Gestorben ist, aber auch auferstanden ist und der, dem wir begegnen können. Das tun wir im Gottesdienst, das können wir aber auch tun im Gebet, das können wir in der Gemeinschaft tun, das haben wir vorhin gehört, das können wir auch im Singen, auch in der Anbetung, das wollen wir gemeinsam tun. Wir wollen ihm begegnen und uns einfach zu ihm auf den Weg machen und wir wollen gemeinsam, soweit es möglich ist, dazu aufstehen.
Thank you. Sehr schön, dass du heute Morgen hier stehst. Du hast dich bereits
Dort heißt es, dann wird der König, das ist Jesus der Herr, am Ende der Zeit sagen, ich versichere euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Liebe Hanna, wir freuen uns, dass du zu uns gekommen bist, deinen Platz bei uns gefunden hast, zu uns gehörst und das auch mit deiner Gemeinde, Zugehörigkeit, Mitgliedschaft zum Ausdruck bringst und festmachst. Und ich möchte jetzt gerne für dich beten. Lieber Vater im Himmel, danke für Hanna, dass sie zu unserer Gemeinde gefunden hat. Danke, dass sie zusammen mit ihrem Mann in dem Seniorenbereich mitarbeitet, Verantwortung übernimmt. Wir bitten dich sehr, Jesus, dass Hanna in unserer Gemeinde wirklich empfängt, dass sie in unserer Gemeinschaft all das bekommt, was sie braucht, um menschlich und geistlich zu wachsen, gesund sich zu entwickeln. Und wir bitten dich, dass sie erlebt, dass sie sich hier bei uns in guter Weise einbringen kann, dass das so bleibt und dass wir sie als Geschenk für uns auch empfangen können, Jesus. Das gib bitte. Danke, dass du uns zusammenstellst. Danke, Jesus, dass du unsere Gemeinde baust. Wir bitten dich um deinen Schutz und Segen für unser Miteinander. Amen. Wir wollen jetzt miteinander das Abendmahl feiern. Wir werden das so tun, dass das Abendmahl an vier Tischen ausgeteilt wird. Zwei hier vorne und zwei jeweils rechts und links außen etwas weiter zurück. Die Idee ist, dass wir uns um diese Tische jeweils in einem Kreis versammeln und stellen. Und wenn dieser Kreis groß genug ist und keiner mehr Platz hat, dann bitte warten, bis dieser Kreis versorgt ist und dann kommen die nächsten dran. Die Idee ist im Blick auf den Kelch, dass wir den Kelch einander weitergeben mit einem kurzen Zuspruch oder Wort. Zum Beispiel kann man dem anderen, wenn man den Becher weitergibt, sagen, Christi Blut für dich vergossen oder etwas anderes auch. Jesus segne dich, wie auch immer. Und die Idee ist, wenn jemand keinen, also lieber einen Einzelkelch möchte, nicht aus dem großen Kelch trinken möchte, dann nimm bitte trotzdem erst den großen Kelch, trink nicht daraus, gib ihn weiter mit einem Wort des Zuspruchs an deinen Nachbarn und danach nimm dir dann den Einzelkelch. So kriegt jeder einen Zuspruch auch vom Nächsten beim Austeilen. Das zum Praktischen. Wenn Jesus uns einlädt, das Abendmahl zu feiern, dann ist jeder herzlich willkommen, jeder, der sich auf diese Einladung einlassen möchte. Wenn du das Abendmahl nimmst, dann heißt das, du sagst, ich möchte in dem Bund mit Jesus leben. Ich möchte, dass Jesus mein Herr ist und mein Leben ihm gehört. Wenn du das willst, bist du herzlich eingeladen, das Abendmahl zu nehmen. Und dann spielt es auch keine Rolle, wie alt du bist. Auch die Jugendlichen aus dem biblischen Unterricht, die heute bei uns im Gottesdienst sind, sind herzlich eingeladen, wenn sie das so für sich sehen, an diesem Abendmahl teilzunehmen. Ihr seid herzlich eingeladen, dann auch mit vom Brot zu essen, aus dem Becher zu trinken, wenn ihr so euch mit Jesus verbunden wissen wollt und leben wollt. Ich lese uns jetzt die Einsetzungsworte zum Abendmahl, so wie wir sie im ersten Korintherbrief finden. In der Nacht, in der Jesus der Herr ausgeliefert wurde, nahm er Brot, sprach darüber das Dankgebet, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut das immer wieder, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher und er sagte, dieser Becher ist Gottes neuer Bund, der durch mein Blut in Kraft gesetzt wird. Tut das, so oft ihr davon trinkt,
damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Jedes Mal also, wenn ihr dieses Brot esst und von diesem Becher trinkt, verkündet ihr damit die Rettung, die durch den Tod des Herrn geschehen ist, bis er wiederkommt. Denkt an den Segensbecher, über den wir beim Mahl des Herrn das Dankgebet sprechen. Gibt er uns nicht teil an seinem Blut, das Christus für uns vergossen hat? Denkt an das Brot, das wir austeilen. Gibt es uns nicht teil an seinem Leib? Es ist nur ein einziges Brot. Darum bilden wir alle, auch wenn wir viele sind, einen einzigen Leib, den wir essen alle von dem einen Brot. Ich möchte jetzt mit uns beten und für Brot und den Becher danken. Herr Jesus Christus, danke, dass du deinen Jüngern und auch uns das Abendmahl geschenkt hast. Als ein Ort, als ein Zeichen, das uns gewiss macht, dass du alles für uns gegeben hast und dass wir zu dir gehören. Danke, dass wir das dann wirklich erfahren und erleben können, dass du dein Blut für uns vergossen hast und dass du deinen Leib ans Kreuz hast schlagen lassen für uns. Jesus, danke für dieses kostbare, unglaublich kostbare Geschenk, was du uns gemacht hast und was unsere Hoffnung und unser neues Leben geworden ist. Danke dafür, Jesus. Amen. Ich bitte jetzt, dass diejenigen, die austeilen, nach vorne kommen. Und ich lade uns ein, kommt im Glauben, esst das Brot, trinkt aus dem Becher und wisst dabei, dass ihr den Herrn Jesus Christus selbst empfangt, der seinen Leib für uns dahingegeben und der sein Blut für uns vergossen hat. Stillt den Hunger in eurem Herzen, im Glauben an Jesus, der gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nie mehr hungern. Und wer an mich glaubt, der wird nie mehr Durst haben. Bitte kommt.
Thank you. deine Schönheit klar vor Augen sehen, dann verblasst, was ich um mich sehe in deinem Leben. Fühl ich deine Nähe deutlich spürbar, deine Liebe völlig mich umhüllt, dann verblasst, was ich um
anzuschauen, das wird im Abendmahl sichtbar. Du bist der, der für uns gestorben ist. Du bist der, der seinen Leib für uns gegeben hat und der sein Blut für uns vergossen hat. Herr, das ist deine Herrlichkeit. Und du hast den Weg frei gemacht, dass wir sagen dürfen, wir sind Kinder Gottes. Dafür bete ich dich an.
Erfülle dein Herz mit seinem Licht, liefer Friede, begleite dich. Ob du ausgehst oder heimkommst, ob du wach bist oder selbst, sei gesegnet und gestärkt durch seinen Geist. Du in das Tal hinabgehst oder Berge vor dir stehen, mögest du den nächsten Schritt mit deinem Segen gehen. Der Herr segne dich, begrüße dich, lasse sein Angesicht leuchten. Design. dein Angesicht über dies und erfülle dein Herz mit seinem Licht.
Segne euch und beschütze euch. Der Herr blicke euch freundlich an und schenke euch seine Liebe. Der Herr wende euch sein Angesicht zu und gebe euch Glück und Frieden. Amen.